Hallo und guten Morgen. Ich starte jetzt in meine Predigt. Das ist eine ganz fesselnde, tolle Geschichte, die ich mitgebracht habe. Und ich hoffe, ihr könnt euch da gut drauf einlassen. Ich liebe es, fesselnde Geschichten erzählt zu bekommen. Ob von einer guten gemachten Serie oder von einem Roman, der mich in eine ganz andere Welt einführt. Geschichten transportieren so viel. Sie haben große Kraft. Sie können Werte vermitteln, ohne anstrengend zu werden. Verbundenheit kann dadurch ausgedrückt werden. Geschichten helfen mir auch, Gefühle zu fühlen. Ich knüpfe mit meinem Leben an und merke, da verbindet sich ein Gefühl aus meinem realen Leben mit dem in der Geschichte erzählten Gefühl. Auch Jesus hat Geschichten geliebt und erzählt, um seine Werte und seine Sicht weiterzugeben. So hat er Menschen durch Geschichten nahegebracht, was er wichtig findet, wie er die Welt sieht und versteht, wer Gott ist und worauf wir hoffen können. Für die heutige Predigt habe ich eine biblische Geschichte ausgewählt, die trotz ihres Alters sehr fesselnd ist und gut erzählt. Sie wurde vor ungefähr 2600 Jahren geschrieben. Und ich glaube, dass Gott durch dieses Wort zu uns sprechen will, hier und heute. Schauen wir, schaut ihr, welche Anknüpfungspunkte sich finden, wo ihr berührt werdet mit eurem Leben. Ich bitte euch, offen dafür zu sein, euer Leben mit dieser Geschichte in Verbindung zu bringen. Sie erzählt von einem kranken Soldaten, von einem kleinen Mädchen, einem Propheten, von Silber, Gold und kostbaren Kleidern. Und ich lese jetzt diese Geschichte vor aus 2. Könige 5, die Verse 1 bis 19a. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn. Denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichtete ihm: Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram: Geht doch hin, ich werde dir ein Schreiben mitgeben, es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit: 340 Kilo Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben, darin stand: Wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte: Bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Da schickt dieser mir einen Mann, den ich vom Aussatz heilen soll? Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass für Krieg. Als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen: Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen pferdbespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen: Fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Naaman war empört und sagte: Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und dann würde er dem Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich ja auch bei ihnen baden gehen können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten: Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt: Bade dich und du wirst gesund. Solltest du das nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte 7-mal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund. und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück, trat vor ihn und sagte: Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an. Aber Elisha erwiderte: So gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. So sehr Naaman ihm auch zuredete, Elisha blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naaman: Wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- oder Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn. In einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, muss ich ihn mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm auch niederwerfen. Der Herr möge es mir verzeihen. Elisha sagte: Kehre heim in Frieden. Alles fängt an mit einem kleinen Mädchen, das mutig ist und Mitgefühl hat. Ihren Namen, den kennen wir leider nicht, finde ich total schade, doch wir wissen um ihre Geschichte. Sie wurde als jüdisches Mädchen geboren in Samaria. So muss sie auch vom Wirken des Propheten gehört haben und wahrscheinlich gehört haben, der kann Menschen heilen. Und ihr wurde sicher auch erzählt, dass der Gott Israels der einzige Gott ist und dass er durch den Propheten das tut, was ihm gefällt. Dem Mädchen ist dann etwas Furchtbares geschehen. Sie wurde bei einem Überfall der Aramäer auf Israel verschleppt und versklavt. Sie war also nun weit weg von ihrer Heimat und lebte in dem Haushalt von Naaman, diesem erfolgreichen aramäischen Soldaten. Und dort war die Frau von Naaman für sie zuständig. Wir wissen nichts Genaueres, doch anscheinend ging es ihr in dem Haushalt nicht allzu schlecht, sonst hätte sie ja kein Interesse daran gehabt zu helfen, denn dieses Interesse hatte sie. Ohne sie wäre diese ganze Geschichte nicht passiert. Bei diesem israelitischen Mädchen mit traumatischen Verschleppungserfahrungen im Gepäck, da beginnt unsere Geschichte. Und die Bibel verschweigt uns das nicht. Sie erzählt uns damit eine hoffnungsvolle Geschichte für alle kleinen Menschen dieser Welt und für alle, die sich vielleicht manchmal ähnlich ausgeliefert und auch unzulänglich fühlen. Für alle, die keine hohe Stellung haben. Für Gott ist das kein Hindernis. Wer ihm vertraut, wer ihm Großes zutraut, bei dem oder der können Geschichten anfangen, die werden 2600 Jahre später noch in Köln erzählt. Das ist das Erste, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Was du schon mit Gott erlebt hast, was du von ihm und seinem Wirken erzählen kannst, halte das nicht zurück. Sei doch wie dieses israelitische Mädchen, erzähl es weiter, da, wo es passt. Wo du den Eindruck hast, hier kann mein Glaube, meine Erfahrung mit Gott einen Unterschied machen. Trau dich, von deiner Hoffnung zu erzählen, von dem, wo du von Gott schon getröstet wurdest, wie er dich begleitet hat, wie er dich gesund gemacht hat, was auch immer es ist, was du erfahren durftest. Wenn du davon erzählst, dann gibt es die Möglichkeit, dass da was Großes ins Rollen kommt. Lasst uns als Nächstes nachdenken, wie festgelegt wir Menschen oft sind und uns damit selbst im Weg stehen. Im Text begegnet uns folgende Begebenheit. Naaman, dieser erfolgreiche Soldat, der Aussatz hat, der macht sich auf den Weg nach Israel in der Hoffnung, geheilt zu werden. Dabei hat er wahrscheinlich viel Zeit, denn es ist eine lange Reise. Und er hat sich anscheinend ziemlich klar ausgemalt, wie das dann aussehen könnte, diese Heilungsgeschichte. Ich lese uns nochmal den kurzen Abschnitt vor, wo das deutlich wird. Naaman sagt: Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich vor meinem Aufsatz heilen. Ist das Wasser des Abana und des Papa, der Flüsse von Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause fahren. Ich finde diese Stelle im Text schon fast ein bisschen witzig, wie detailliert und genau Naaman sich überlegt hat, was geschehen wird, damit er geheilt wird. Und wie er dann zornig wird, dass das, was sich nur in seinen Gedanken abgespielt hat, nun nicht Realität wird. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Ihr werdet enttäuscht, weil Menschen sich anders verhalten, als ihr euch das vorgestellt und erhofft habt. Doch oft liegt diese Enttäuschung darin begründet, dass der andere gar nicht weiß, was von ihm erwartet wird. Ich glaube, jedes Paar dieser Welt kennt solche Situationen. Unausgesprochene Erwartungen und schlechte Kommunikation führen dazu, dass wir auch heute manchmal verärgert sind darüber, wie der andere sich verhält oder nicht verhält. Und in diesem Text wird an der Erwartung von Naaman deutlich, dass er schon viel von sich selbst hält. Er ist ein Staatsgast, der sich mit großer Entourage ebenso großen Hoffnungen auf Heilung auf diesen gefährlichen Weg gemacht hat. Und nun wartet er auf die Audienz beim Propheten, von dem dieses kleine Mädchen erzählt hat. Naaman beansprucht für sein Geld ein standesgemäßes Heilungsritual. Er will eine große Geste. Aber da täuscht sich dieser Mann. Denn er ist der Bittsteller, der Kranke aus einem anderen Volk. Er hat keine Bedingungen zu stellen. Und so lässt der Prophet Elisha ihn so richtig auflaufen. Er öffnet nicht mal persönlich die Tür für diesen Mann. Wenn wir diese Situation genau betrachten, wird hier eine klare Grenze deutlich, die im Alten Testament auch immer wieder thematisiert wird. Es gibt eine Grenze zwischen Israel und den anderen Völkern. Der Prophet in diesem Haus ist der Prophet Israels und der Mann vor der Tür, der gehört nicht dazu. Niemand außer Gott kann diese Tür öffnen, diese Grenze öffnen und überwinden. Und Gleiches gilt auch für uns, die wir keine jüdischen Wurzeln haben. Es gab da eine klare Grenze, ein Nicht-Dazugehören. Niemand außer dem Juden Jesus, dem Messias, hat uns diesen Zugang ermöglicht. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium Folgendes: Denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Gott ist Mensch geworden und lädt dann am Ende doch alle ein, dazuzukommen. Es gibt keine Beschränkung mehr. Aber diese Geschichte heute, die beinhaltet eine Art Vorgeschmack auf das, was mit Jesus dann Wirklichkeit wird für uns. Denn Gott heilt diesen Mann aus Aram, obwohl er gegen Israel Krieg geführt hat. Wobei es in dieser Geschichte erstmal gar nicht danach aussieht, dass es zu diesem Happy End kommt. Ich lese nochmal einige Verse aus dem Text. Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen: Fahre an den Jordan und tauche 7-mal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt. Elisha, der Prophet, kommt nicht mal aus dem Haus raus, obwohl all die Pferdewagen und dort mit viel Trara angekommen sind. Er schickt einfach nur einen Boten und stellt in Aussicht, dass Heilung möglich ist. Doch der Weg zur Heilung, der ist echt unspektakulär, ohne Aufsehen. Und hier könnte die Geschichte wieder enden. Naaman hätte sich dann ganz umsonst auf den Weg gemacht. Doch habt ihr aufgepasst, wisst ihr, warum die Geschichte nicht endet? Ich lese euch auch die Passage noch mal kurz vor. Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten: Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt: Bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun? Naaman ließ sich umstimmen. Wieder einmal retten die Kleinen, die Unscheinbaren, diese verfahrene Situation. Gott gebraucht mal wieder die, die am wenigsten zu sagen haben. Neben diesem kleinen jüdischen Mädchen, was den Anstoß gegeben hat, sind es jetzt also Diener, die dafür sorgen, dass es eine Geschichte mit Happy End werden wird. Was bedeutet nun dieser Teil der Geschichte für uns? Woher kennen wir vielleicht Ähnliches? Für mich wird hier deutlich, dass menschliche Vorstellungen nicht immer das sind, was uns zum Ziel führt. Es ist oft anders oder kommt anders, als wir denken und wünschen. In diesem Fall ist die Lösung des Problems ja fast zu einfach. Doch gerade das fordert Naaman besonders raus. Er muss sich damit zufrieden geben, dass nur so eine kleine Sache nötig ist, dass Elisha nicht mehr aus dem Haus kommen muss. Dass es einfach nicht mehr braucht und dass er auch nicht mehr verdient hat. Wir erkennen hier Gottes Größe. Gott ist souverän und mächtig. Er wirkt, wie und was er will. Mich erinnert das an einen Psalmvers aus Psalm 139, Vers 17 und 18. Dort steht: Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Würde ich erwachen, noch immer bin ich bei dir. Das ist für mich ein sehr schönes Bild. Stellt euch das mal vor eurem inneren Auge vor. Ihr seid an einem schönen Sandstrand und ihr schaut euch diesen Sand an. Aus wie vielen abertausenden Körnern dieser Sand besteht, der vor euch liegt. So zahlreich wie der Sand, so viele Gedanken macht sich Gott. Und sie übersteigen das, was wir in der Lage sind zu zählen oder erst recht zu verstehen. Doch wenn wir uns ihnen widmen, vielleicht doch ein paar Gedanken Gottes erfassen, uns damit beschäftigen, dann sind wir bei ihm, in seiner Nähe, ohne ihn jemals erfassen zu können, in seiner Gänze und Größe. Und es gibt immer wieder Dinge, die für uns einfach keinen Sinn ergeben, die wir einfach nicht verstehen können und wo wir selbst vorher dachten, das wird anders kommen. Gott wird es schon schenken, dass es so und so wird. Gott wird uns segnen. Gott wird uns so und so behandeln. Vielleicht geht es uns sogar manchmal wie hier in Naaman, dass wir das Gefühl haben, das haben wir auch verdient, bei all dem, was wir für Gott schon an Einsatz gezeigt haben. Mit dem, was wir darstellen und was wir sind. Gott wird dafür sorgen, dass mir das Gute passiert, was ich mir so sehr wünsche. Und dann kommt es manchmal ganz anders. Und in solcher Situation lehrt uns diese Geschichte, lohnt es sich, sich von seinen eigenen Vorstellungen zu verabschieden und nicht aufzugeben. Zu schauen, was ist denn möglich, wenn es nicht so kommt, wie ich es mir gewünscht habe. Naaman entscheidet sich, umzudrehen, und zwar nicht nach Hause, sondern zum Jordan. Ich stelle mir vor, wie still es plötzlich geworden ist. Eben noch war da eine große Wut und Zorn, auch viel Stolz und Empörung. Und jetzt steht dieser gefeierte Heerführer am Ufer eines kleinen Flusses mit seiner Krankheit. Hinter ihm seine Soldaten, seine Diener, seine Pferde, diese prächtigen Wagen. Alle schauen auf ihn. Und jetzt muss ausgerechnet er in diesen unscheinbaren Fluss steigen. Jeder Schritt ins Wasser kostet ihn wohl Überwindung. Mit jedem Schritt lässt er ein Stück auch seines Stolzes los. Und er taucht unter. Einmal. Nichts. Zweimal. Immer noch nichts. Dreimal. Vielleicht fragt er sich schon, ob das alles ein Fehler war. Aber er vertraut weiter, immer wieder taucht er unter und beim siebten Mal richtet er sich wieder auf und plötzlich ist alles anders. Seine Haut ist gesund, rein wie die eines kleinen Kindes. Aus dem großen, mächtigen Heerführer ist ein Mensch geworden, der weiß, vor Gott komme ich nicht mit meinem Rang, mit meinem Geld, mit meinem Erfolg weiter. Ich komme einfach als einer, der empfängt. Die Hautkrankheit verschwindet. Interessant ist, dass Naaman und Elisha unterschiedliche Verständnisse von Heilung haben. Naaman wollte ja ursprünglich nur diese Hautkrankheit endlich nicht mehr haben. Kann man ja auch verstehen. Elisha spricht davon, dass sein Fleisch zu ihm zurückkehren wird und er rein wird. Das siebenmal Untertauchen, das lässt an das Untertauchen in der Mikwe denken, wo Frauen im Judentum zur rituellen Reinigung auch untertauchen müssen. Historisch davon abgeleitet ist die Taufe. Das fließende Wasser, es wäscht rein. Veraltetes, verkrustetes schwemmt es fort, bringt Bewegung und Veränderung. Und der große Mann vom Anfang der Geschichte erkennt, wie klein er vor dem Gott Israels ist und er wird wie ein kleines Kind. Diese Heilung, sie weist auf den Gott Israels hin, Und sie kann uns daran erinnern, dass Gott ein Gott ist, der heilen kann und es auch tut. Bis heute und immer wieder. Israel, das allein in diesen Versen 8-mal genannt wird, ist der Herkunftsort des Heils. Und das ist ja auch unsere Erfahrung, wenn wir zu Jesus gehören. Jesus, unser Retter, er kommt aus diesem Volk Israel. Und Naaman wird uns in dieser Geschichte zum Vorbild. Auch wir sind aufgefordert, immer wieder uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen, herabzusteigen und Gott anzuerkennen als den, der über allem steht, und ihn zu ehren mit unserem Leben. Lasst uns noch den Schluss des Textes anschauen. Dort begegnet Naaman dann endlich doch dem Propheten. Und er will ihn beschenken, will ihm selbst etwas geben aus Dankbarkeit für diese unglaubliche Erfahrung der Heilung. Wertvolle Geschenke hat er dabei. Doch Elisha will nichts davon haben. Am Ende bleibt Naaman selbst der Empfangende und er spricht einen herausragenden Satz, der sich wirklich heraushebt, auch im alttestamentlichen Zusammenhang. Denn er sagt, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Welt. Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Welt. Hier bricht klarer Monotheismus durch, also der Glaube daran, dass es nur den einen Gott gibt. Es geht nicht um die bessere oder schlechtere Religion. Außerhalb Israels ist kein Gott. Denn er hat hier klar gewirkt als der Arzt, der heilt. Naaman hat so Großes erlebt, vom Kranken ist er zum Gesunden geworden, rein wie ein Kind. Von einem, dem alles voller Götter war, zu einem, der den Gott Israels als seinen Retter und Befreier erlebt. Und schließlich von einem, der etwas bezahlen will, was nicht für Geld zu haben ist, zu einem, der empfängt, nämlich Heilung und Befreiung und Segen. Denn mit einem Segensvers wird Naaman von Elisha am Ende verabschiedet. Die letzte wörtliche Rede hier im Text lautet: Kehre heim in Frieden. Kehre heim in Frieden. Was für ein schöner Wunsch. Dieser so veränderte Mann, er kann in Frieden heimkehren nach Aram. Zu Hause angekommen, wird sich für das israelische Mädchen sicher auch manches zum Guten gewendet haben. Ich kann mir gut vorstellen, wie stolz sie gewesen sein muss, dass diese Heilungsgeschichte bei ihrer Idee den Ursprung nahm. Doch davon erzählt die Bibel uns leider nicht. Doch was sehr deutlich wird, Naaman ist gesund, aber nicht nur am Körper, sondern von Gott reingemacht. Er hat erlebt, wie Gott ist, dass er wirkt. Ich wünsche uns allen das auch, dass wir Gott so erleben, als den einzigen Gott auf der Erde, als einen Gott, der wirkt und Heilung schenkt. Ein Gott, dem wir vertrauen können, egal, was uns das Leben schwer macht. Amen.